Technikersteuerung heißt, die richtigen Menschen tun zur richtigen Zeit die richtigen Dinge. Heute spreche ich mit Christine Detloff, Beraterin, Trainerin und meine liebe Kollegin in der Ubega Unternehmensberatung über ein Thema, das bei Managed Service Providern immer wieder hinterfragt wird, die Technikersteuerung. Christine ordnet den Begriff praxisnah ein und zeigt, warum es dabei nicht um starre Dispositionen versus völlige Freiheit geht, sondern um das Ausbalancieren von Unternehmenszielen, Kundenanforderungen und mitarbeitenden Bedürfnissen. Wir sprechen dabei über die gängigsten Modelle, klassische Dispositionen, Self-Service-Prinzip, hybride rollenbasierte Ansätze und Christine beleuchtet deren Stärken, Schwächen und typische Engpässe. Sie sagt zum Beispiel, Technikersteuerung heißt, die Anforderung von Unternehmen, Kunden, Mitarbeitern gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen. Genau da entsteht die Komplexität. Oder der größte Nachteil von Self-Service ist Cherry-Picking. Die einfachen, beliebten Tickets gehen weg, die schwierigen bleiben liegen. Dies ist also eine Folge für alle, die ihre technische Organisation noch zukunftsfähiger aufstellen wollen. Herzlich willkommen bei MSP Insight, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn bitte und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hi Christine, ganz vielen Dank. So kurz vorm Jahresende nimmst du dir Zeit für ein Thema, was mir in diesem Jahr sehr, sehr häufig begegnet ist und ich hoffentlich an maximal vielen Stellen an dich weiterleiten konnte. Ihr werdet gleich hören, worum es geht. Schön, dass du da bist zum Start. Für die, die gerne wissen möchten, wer ist denn die Expertin, die der Typ da befragt? Stell doch dich einmal vor und was so in deinem Arbeitsalltag vorkommt.
Das tue ich gerne. Hallo erstmal von meiner Seite. Hallo Olaf, schön, dass ich hier heute dabei sein darf. Mein Name ist Christine Detloff. Ich bin Beraterin und Trainerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Ubega. Und das, was ich tue, kann man ganz gut zusammenfassen unter diesem Label, wie arbeiten wir gut zusammen? Das heißt, ich unterstütze Systemhäuser genau bei den Fragen, wie können wir in der Technik mit dem Kunden gut zusammenarbeiten, also auch klare Abläufe zu schaffen, eine gute Kommunikation und die passende Führung dazu. Und dazu gehört natürlich auch das Thema, wie kriegt man sozusagen Aufgaben in der Technik gut sortiert und in welchen Abläufen findet es statt.
Da war ein Wink zum Thema enthalten. Es gibt in unserer Szene, glaube ich, Begriffe, die unfassbar häufig verwendet werden und doch die Interpretation dann immer noch etwas individuell ist. Das könnte man jetzt für Managed Services, wenn du oder ich auf Tagungen sind oder auch mal einen Vortrag halten dürfen und man so eine Frage in den Raum stellt, wer macht das denn schon? Alle Hände gehen hoch. Was sie dann aber wirklich machen und was auch das Verständnis des Menschen ist, der gerade die Hand gehoben ist, das differiert, glaube ich, am Ende doch etwas. Deswegen, heute geht es um Technikersteuerung und um Modelle in diesem Feld. Und falls es doch, auch da würden bestimmt alle Hände hochgehen, ich weiß, worum es geht, nichtsdestotrotz bitte ich dich zum Start einmal um eine kleine Begriffseinordnung dieses Labels Technikersteuerung und vielleicht auch, dass in das Gesamtgeschäftsmodell eines IT-Dienstleisters, Managed Service Providers, Systemhauses, ist denn das heutzutage mit diesen Pauschalen, brauche ich's? Ich brauche es vermutlich, aber bitte einmal einordnen, den Begriff und im Gesamtkontext eines Unternehmens.
Sehr gerne. Ich habe mir da im Vorfeld tatsächlich auch so ein paar Gedanken darüber gemacht, was ist das eigentlich, diese Technikersteuerung, weil genau wie du sagst, dieses, jeder hat es, jeder will es irgendwie noch besser machen Und wenn man es auf einen Satz runterbrechen möchte, dann ist es sicherzustellen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tun. Also so banal, so einfach am Anfang, aber wenn wir da mal reingucken, was heißt es eigentlich, geht es ja darum, dass ich auf drei verschiedenen Ebenen Bedürfnisse und Anforderungen übereinander bringen muss. Und zwar so, dass es irgendwie einigermaßen sinnvoll ist. Was sind diese drei Ebenen? Ich habe das Unternehmen, also mein Unternehmen als IT-Dienstleister oder MSP. Ich habe den Kunden und ich habe die Mitarbeitenden. Das heißt, ich versuche, das, was ich da an Anforderungen aus dem Unternehmen, von Kunden und von Technikern habe, miteinander zu vereinbaren. Und wenn wir da mal reingucken, was sind das eigentlich für Anforderungen oder Bedürfnisse, dann habe ich auf so einer Unternehmensseite natürlich eine passende Wertschöpfung. Also ich möchte mit dem, was ich irgendwie meinem Kunden verkaufe, ja natürlich entsprechend Geld verdienen. Und damit ist mein Ziel, dass die Wertschöpfung in einem passenden Rahmen ist, was auch immer das pro Unternehmen heißt, welche Ziele ich da für mich stecke. Dann haben wir schon das Wort Kunden. Natürlich wünsche ich mir als Unternehmen auch, dass ich zufriedene Kunden habe, ja, dass die glücklich sind mit dem, was ich tue. Sinnvollerweise auch zufriedene Mitarbeiter. Und im Kontext von Technikersteuerung aus meiner Sicht auch, dass Know-how und Prozesse unabhängig von einzelnen Mitarbeitern sind. Also, dass ich nicht an einzelnen Personen hänge, dass das Wissen nicht nur in den Köpfen der Menschen ist, sondern auch vielleicht irgendwo dokumentiert. Das ist die Unternehmensseite. Die Kundenseite, na klar möchte der Kunde, dass das, was er gekauft hat, bei mir als Dienstleister auch in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Also funktionierende IT mit einer passenden Geschwindigkeit und einer passenden Qualität. Und wenn wir schon länger mit dem Kunden in einer Beziehung sind, dann gibt es auch immer noch dieses, ich hätte gerne Kontakt zu meinem Lieblingstechniker aus Kundensicht. Also der Klaus-Peter, der halt die letzte Woche das so super gemacht hat, der soll bitte diese Woche auch wieder erreichbar sein und für mich da sein. Darüber hinaus in dem kleinen und mittelständischen Unternehmensumfeld ja auch überhaupt einen Kontakt zu einer Person als Kunde und nicht nur eine Nummer sein. Also ich glaube, das ist auch da aus Kundenseite total wichtig. Und aus einer Technikersicht habe ich dann in den eigenen Stärken arbeiten, und zwar sowohl fachlich, ich möchte in dem Fachbereich arbeiten, den ich richtig gut kann, als auch auf so einer persönlichen Kompetenzebene. Möchte ich mit den Kunden reden, möchte ich das nicht? Möchte ich administrative Aufgaben übernehmen, ist es vielleicht nicht so meine Stärke? Plus dann, je nachdem, einen gewissen Freiraum. Also ne, manche Techniker sagen, ich möchte gerne meinen Alltag selber gestalten und hier entscheiden können, wann ich wo was wie mache. Und andere, da bin ich vielleicht nicht so gut und dann hilft mir das auch, wenn jemand anderes das tut. Und da gibt es ja, wenn wir uns das jetzt angucken, so ein paar Widersprüche da drin. Also nicht alles geht gleichzeitig. Aus Kundenseite eine schnelle Lösung ist nicht immer der Lieblingstechniker, der das möglich macht. Zufriedene Mitarbeiter und Know-how, was unabhängig von Menschen ist, ist vielleicht auch manchmal schwierig. In den eigenen Stärken arbeiten, Freiraum, wenig Administrative, kann auch zu einem Widerspruch führen. Also das übereinander zu kriegen in meinem Unternehmen, das ist aus meiner Sicht das, was Technikersteuerung ausmacht. Und warum ist das Ganze jetzt so wichtig? Das war ja der zweite Teil deiner Frage. Naja, wenn wir uns angucken, wozu dient das, nämlich, dass ich eine passende Wertschöpfung habe, dann trägt natürlich eine funktionierende Technikersteuerung, also dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tun, dazu bei, dass ich entsprechend einen passenden Umsatzgewinn habe, also die Leistungen auch entsprechend bezahlt werden vom Kunden. Es passt zu einer hohen Kundenzufriedenheit und auch zufriedenen Mitarbeitern, das übereinander zu bekommen.
Eine schöne Formulierung, wenn ich sie richtig abgespeichert habe, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tun. Wenn das jetzt die von dir benannte Ziellinie ist, dann gibt es bestimmt unterschiedliche Wege, auch nochmal diese Dimensionen in eine Balance zu bekommen. Und ich gehe davon aus, dass ihr, die ihr zuhört, auch schon unterschiedliche Wege in den Unternehmen, in denen ihr wart, kennengelernt habt. Ne? Es gibt mehr gesteuerte Wege, es gibt diese Begrifflichkeit des Disponierens, eigenverantwortlich ist ja auch ein Thema von dir, eigenverantwortliches Agieren. Was sind so die vorherrschendsten, du darfst ja auch bei vielen Unternehmen etwas hinter die Kulissen blicken, was sind so die vorherrschendsten Modelle und was sind vielleicht Stärken, Schwächen der jeweiligen Modelle?
Also es gibt, wenn ich so in die Unternehmen gucke und in den Markt, dann finde ich 3 bis 4 verschiedene Versionen, die dann sich auch ganz oft kombinieren oder in irgendeiner Form historisch gewachsen sind. Und das bringt dann wieder eigene Herausforderungen mit sich. Wenn wir da mal in die einzelnen Detailmodelle gucken, dann gibt es natürlich ganz klassisch eine Disposition. Also eine, hoffentlich nicht nur eine, sondern 1 bis 2 Personen oder eben mehrere, die dafür sorgen, dass die Aufgaben an die richtige Stelle geroutet werden. Und aus meiner Sicht erstmal unabhängig davon, wie die Callannahme davor funktioniert. Also das gilt für alle Modelle, Callannahme, wer nimmt sozusagen Anliegen von Kunden an, ist immer nochmal eigens zu betrachten. Weil es gibt sowohl Dispositionen, die die Callannahme mitmacht, als auch Dispositionen, die das nicht macht. Und dementsprechend sind auch Vor- und Nachteile so ein bisschen unterschiedlich.
Eingangskanäle sind ja auch nicht nur Call. Also ne, ein weiteres Pro-Argument für das, was du gerade gesagt hast, ist doch vermutlich auch, wir haben unser Ticketsystem, E-Mail-Kanal, Teams, was auch immer ich als Kommunikationskanäle mit meinen Kunden habe, ist das ein Vorgang an sich. Und zu schauen, wer tut jetzt was.
Richtig, genau.
Der nächste.
Das ist natürlich immer eine Schnittstelle zwischen wie ist der Eingang, wie qualifiziere ich Sachen und wer setzt es dann um. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal sozusagen hier ein bisschen parken und getrennt davon betrachten. Also Disposition, eine Position verteilt Aufgaben an andere und zwar passend zu den Skills, passend zur Auslastung, passend zu den SLAs beim Kunden. Ich glaube, die zentrale Stärke ist, dass die TechnikerInnen von diesen administrativen Tätigkeiten entlastet werden. Und wenn eine klare Skill-Matrix und ein ganz klar beschriebenes Portfolio da ist, dann geht es aus meiner Sicht auch relativ schnell zu wissen, okay, das gehört dahin, das gehört dahin, das macht die Person, die hat jetzt Zeit. Also wenn sich an diese Regeln gehalten wird, die es braucht, damit eine Disposition funktioniert, dann hat das eine relativ hohe Geschwindigkeit aus meiner Sicht und die Techniker werden von diesem wo gehört das jetzt hin, was nehme ich mir, was nehme ich mir nicht, was bleibt liegen, wie setze ich das um, so ein Stück weit entlastet. Und auch von der Terminvereinbarung dann mit dem Kunden, wann wird das umgesetzt, wann sind Folgetermine von diesen Gesprächen. Und daraus zeigen sich dann auch schon wieder Nachteile aus meiner Sicht, weil dadurch, dass Techniker davon entlastet werden, sinkt in meiner Sicht auch der Kontakt zum Kunden. Dieses, bin ich überhaupt als Techniker in der Lage, mit dem Kunden zu kommunizieren? Und es gibt so ein Stück weit so ein, ach na ja, das macht ja alles die Dispo, in Anführungszeichen, habe ich schon so gehört, ach, wir brauchen einen Termin, schreib doch mal der Dispo, die soll den Termin vereinbaren. Und das finde ich keinen praktikablen Weg.
Kurze Zwischenfrage in diesem Stärken-Schwächen-Bereich. Wenn ich jetzt positiv gedacht engagierte Leute habe, die vielleicht auch mal ein spannendes neues Thema machen wollen, es kann ja auch abstumpfend wirken. Ich kriege von der Dispo immer M365 und eigentlich seit Monaten gärt in mir, ich will aber mal Fireball machen, ich will auch weiterkommen in dem Ganzen. Und wenn ich nur nach Skill-Matrix, also das wird da vermutlich nicht in der Skill-Matrix stehen, was ist das Wunschszenario, die Weiterentwicklungsbewegung der Menschen, die da sind? Das wird, ne, das ist in einer eigenverantwortlicheren, ich nehme mir was, wäre es nicht unterbunden vermutlich, ist ja meine Verantwortung, ob ich das dann gut hinbekomme oder nicht. Aber es würde das ein bisschen mehr unterstützen, dass ihr auch mal frischere Sachen und neuere Sachen machen darf. Ne?
Absolut. Also ich glaube, es geht auch mit einem Dispo-Modell, dass man dann eben über den Teamlead oder die Geschäftsführung, je nachdem, wer da eine Leitungsführungsfunktion hat, auch das einkippt und sagt, hey, meine Entwicklung, mein Ziel ist, ich möchte das. Und dann kann das natürlich eine Disposition auch berücksichtigen. Das fühlt sich auch nach einer längeren Kommunikationsschleife an, als ich nehme mir das halt einfach. Also das ist so ein Punkt in der Eigenverantwortung, die Disposition, dadurch, dass sie da ist und man relativ leicht dann sagen kann, ach, das lasse ich jetzt mal die Dispo machen, bis hin zu Dokumentationsaufgaben, teilweise sogar Sekretariatsaufgaben, so nach dem Motto, schreib das doch jetzt nochmal in das Ticket für mich rein. Ja, das entlastet Techniker und gleichzeitig nimmt es ihnen bestimmte Sachen mit, weg, die aus meiner Sicht zu ihrer Aufgabe gehören. Mhm. Also dieses Dokumentationsthema zum Beispiel. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie redundant auch eine Dispositionsrolle aufgestellt ist, kann es auch zum Engpass werden. Also die Frage ist ja, wen setze ich denn da ein? Ist es jemand, der technikaffin ist und dann sehr schnell auch Anliegen vom Kunden versteht und bewerten kann? Gibt es ein Risiko, dass die Person das selber versucht zu lösen? Und wenn ich eine Person nehme, die und dann ein Engpass ist, weil es gibt ja nicht weiter, ne, die anderen werden nicht ausgelastet, oder ist es ein Engpass, weil die Person noch nicht ganz gut einordnen kann, was ist denn da jetzt, was ist das für ein Thema, wo gehört denn das hin? Oder habe ich vielleicht, weil mein Unternehmen relativ klein ist, nur eine Person, die das macht und wer vertritt dann im Krankheitsfall in Urlaubsfällen? Also das sind so Situationen, die mir begegnen. Das zweite Modell, du hast es ja schon mit angesprochen, so ein Pull-Prinzip, also ein Self-Service. Alles kommt in einen Ticket-Pool und jemand nimmt sich halt was raus. Und zwar unabhängig davon, auch da wieder, wie das vorher reinkommt. Die größte Schwäche ist das sogenannte Cherry-Picking. Also ich hole mir das raus, was irgendwie mich jetzt interessiert, was vielleicht nett und einfach ist oder zu einem schnellen Erfolg führt.
Der Kunde, mit dem ich so gerne spreche.
Richtig, der Kunde, mit dem ich so gerne spreche und die Sachen, die vielleicht dringender, ein bisschen schwieriger, vielleicht manchmal auch ein bisschen langweiliger gefühlt sind, die bleiben liegen. Und dann fängt der Fisch halt an zu stinken, wenn die Sachen da liegen bleiben und nicht bearbeitet werden. Das ist so die größte Schwäche. Die Stärke ist schon in dem Teil drin gewesen, den wir eben hatten, mit dem, hey, ich kann mir die Sachen ziehen, das hat was Eigenverantwortliches, ich nehme mir meine Aufgaben und setze die eben entsprechend auch um. Das baut also auf einer Eigenverantwortung, die ja ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen und auch Mitarbeitende, die ich kenne, wollen. Und es ist vermeintlich relativ einfach aufgesetzt, weil, hey, ich muss keine extra Person einstellen. Ja, ich habe da ein Team aus Technikern und ich habe auch Skills und ich kann zuordnen, hey, du hast den Kunden, du hast den Kunden, du hast den Kunden und jetzt nehmt euch mal bitte Aufgaben. Fertig ist, los geht's. Ganz oft entsteht das auch aus so einem gewachsenen System heraus. Ja, wenn man am Anfang zu fünft ist, ist das natürlich noch viel einfacher, als wenn man dann bei 25 ist und sagt, so, wir machen bitte immer noch Self-Service.
Jetzt ist ja die Auslastung eine Kennzahl, die durchaus erhoben wird immer mehr und auch mit gewissen Vorstellungen, wo die liegen soll. Und jetzt mal diese beiden Dinge gegenübergestellt, wenn es also bei einer Disponentin, einem Disponenten, könnte das ja ein Parameter mit auch sein, stelle ich mir zumindest so vor, ne, dass auch drauf geschaut wird, dass alle in einer Gleichmäßigkeit was zu tun haben, weil sonst hat der eine 90%, der andere 50, kann aber selber von den 50 gar nichts ändern, weil es ihm ja hindisponiert oder ihr hindisponiert. Und zu dem zweiten Modell, was du gerade beschrieben hast, was ist denn da so? Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, och, wenn das hier wichtig ist, manche haben ja sogar noch Bonussysteme oder ähnliche Dinge auf die Menge der Stunden, die jemand dort schafft. Da würde ich da erstmal hingehen, ist mir wurscht. Ich hole mir erstmal 20 für die Woche. Mhm. Ich fange immer montags um 6 an, weißt du? Und dann gehe ich das mal durch. Ich bin nicht immer der Beste dafür. Ne, hier der Richtige zur richtigen Zeit. Ja. Aber ich werde ja durch so ein Bonussystem geführt. Und das hat mir erklärt, wenn ich meine Quote nicht schaffe, das ist nicht so witzig, ne? Vor Weihnachten total blöd. Also in dem Frage, in diesem selbstorganisierten, wie pendelt man denn da aus, dass auch in der Quantität eine Gleichverteilung passiert, was ja bei der Disponentin dann in der Rolle der Disponierenden liegt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das ist ja dann eine Frage der Führungskraft oben drüber und die Frage, haben wir überhaupt ein Bonussystem und sind die Personen alle wirklich davon motiviert, von diesem, ich muss da hinkommen? Also funktioniert es überhaupt?
Es reicht, wenn einer motiviert ist, der krankt sich 100 und der Rest leidet. Ne?
Ja.
Die nicht motiviert haben aber auch keine Chance.
Genau, die haben keine Chance und sind ist ihnen vielleicht auch ein bisschen egal. Und dann habe ich
Ja,
einen, der
das
das
stimmt.
so nach dem Motto meine, ja, Hauptsache ich habe mein System. Da geht es um Teamvereinbarungen und Regeln miteinander. Also, was man natürlich machen kann, was ein schönes Modell aus meiner Sicht ist, wenn man ein Bonussystem haben will, ist, dass man balanciert zwischen einem individuellen und einem Teambonus. Also, dass man sagt, du hast deinen bestimmten Anteil deines Gehalts als Bonus und davon, ich weiß nicht, die Hälfte sind dein persönlicher Bonus, den du erreichst, wenn du Stunde X von, ne, so und so viel erreichst. Und wir haben einen Teambonus, den ihr erreicht, wenn ihr als ganzes Team diese Anzahl an Stunden im Monat, wie auch immer, erreicht. So, und dann bin ich natürlich, dann kriege ich vielleicht meinen Bonus, aber wenn ich alles horte, und nicht abgebe, dann kriege ich den Teambonusanteil nicht. Das heißt, wenn man das übers Bonus steuern will, dann kann man das zum Beispiel über
Als
diese Variante machen.
gar nicht so großer Fan von Bonussystemen habe ich dich leider, das tut mir total leid. Ich wollte das eher als negativ steuerndes
Ja.
Beispiel erwähnen und nicht als positiv Beispiel. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man sagt, keiner hat mehr als 10 Offene. Also
Zum Beispiel.
das ist ja total einfach und das würde zumindest auch etwas limitieren, wenn jemand überbordend meint, ich hole mir jetzt am Montag schon mal die bis Mittwoch. Na, also man kriegt das in den Griff, auch im eigenorganisierten System würdest du sagen, egal jetzt mit welchem Hebel, aber dass auch dieses quantitative Gleichverteilen auch da so ein bisschen hinkommt.
Total. Also entweder, also ich wollte es einmal an dem Bonusbeispiel klar machen. Ich bin auch kein so großer Freund von Bonussystemen. Gerade in der Technik funktioniert das auch für ganz viele Techniker einfach nicht. Und gleichzeitig, wenn das ein System ist, was für alle Zuhörenden in deinem Team funktioniert und du dich fragst, wie geht es mit Bonussystemen, dann kann man das eben aufsplitten und darüber hinaus Anzahl der offenen Tickets, klare Kundenzuordnung. Das ist halt Kunde XY und davon lässt du bitte die Finger, weil das macht jemand anderes. Klare auch Tool- und Technikzuordnungen, auch da drüber zu gucken und zu sagen, hey, die Virtualisierungsthemen lässt du bitte dem Virtualisierungsspezialisten und machst die nicht selber. Also da gibt
Das
es
stimmt.
eine Vielzahl an Sachen, die man machen kann. Es bedarf halt dieser gemeinsamen Regeln und die zu verabreden und festzulegen. Ich glaube, das ist da ein wichtiger Teil im Self-Service. Ein Gedanke noch dazu. Selbst in Teams, in denen Self-Service richtig gut funktioniert, gibt es einen bestimmten Anteil, der liegen bleibt an Themen. Also es gibt in meiner Erfahrung keinen Self-Service, der zu 100% alle anstehenden Aufgaben und Tickets wirklich zusortiert. Das heißt, es braucht auch da eine Regelung. Was machen wir denn mit denen, die liegen bleiben? Also das Banalste ist ein Daily oder Weekly Meeting, wo man sagt, hey, das ist hier noch offen, wer macht denn das jetzt? Lass uns mal kurz das abstimmen. Da war noch eine Frage.
Ach, eine. Jetzt könnte es ja sein, dass man sich fragt, bin ich denn in dem jetzt, jeder wird ja irgendeine Form von System, welches auch immer, oder Hybrid, haben. Ach so, nee, ich habe erst noch, apropos Hybrid. Ich mache noch eine Zwischen. Ich erlaube mir, dass es geht, wenn man seinen eigenen Podcast hat, total super. Es gibt ja unterschiedliche Stellen dieser Steuerung. Also du hattest eben schon gesagt, es kommt was rein und dann wird es verteilt. Aber das heißt ja nicht, dass die Person oder der First Level, wenn man diese Rolle denn so nennt, tatsächlich alles löst. Also manchmal gibt es ja auch noch weitere Rollen oder auch Teams innerhalb der technischen Struktur. Gibt es denn da andere Kriterien im Zweifel, wie das von First Level zu Second Level beispielsweise läuft? Also Dispo macht ganz oben und das andere läuft anders oder wie auch immer. Aber ich nehme an, dass es auch dafür egal welche, aber dass es auch dafür Spielregeln braucht, oder? Und das
Ja.
ist ja vielleicht noch mal anders, wenn ich unten im Bauch oder auch nicht, ich höre gleich zu, wenn man da jetzt so über unterschiedliche Ebenen hinweg noch mal disponiert oder in ein Consulting-Team zum Spezialisten, wie auch immer man sich da nun gerade aufgestellt hat, hinsendet und sagt, mach du mal bitte.
Ja, ich glaube, der zentrale Punkt ist erstmal überhaupt festzulegen, ab wann wird denn was abgegeben? Also ab wann geht das auf die jeweilige Eskalationsstufe? Und danach die Frage, über welchen Weg geht das? Also das ist ja in beiden Systemen, wenn wir jetzt diese zwei grundlegend unterschiedlichen Systeme haben, muss ich ja als Techniker erstmal überhaupt feststellen, mache ich weiter oder habe ich überhaupt keine Idee? Ja, also und diesen Punkt festzulegen, das kann man über, wenn es die Dispo nicht vorher schon gesagt hat, das ist kein First-Level-Thema, das geht bitte direkt in den Second-Level, sondern es ist im First-Level gelandet und der Kollege stellt fest, der kommt nicht weiter. Da ist ja dann die Frage, an welcher Stelle stelle ich das fest? Mache ich das an einem zeitlichen Limit fest? Dann gibt es Erstlösungszeiten. Und das sind alles Sachen, wo man sagt, okay, wenn du es in einer Viertelstunde nicht gelöst hast, diese ganz, ganz kleinen Sachen, dann plan es, lass es bitte wann anders einplanen. Was man auch machen kann, was ich eine ziemlich coole Idee immer finde, ist zu sagen, wenn du nach einer Stunde keine Lösungsidee hast, also nicht, du hast es nach einer Stunde nicht gelöst, sondern du hast keine Ahnung, wie du es machen sollst.
Mir fehlen doch nur noch 10 Minuten. Ne?
Na, mir fehlen doch nur noch 10 Minuten, ist ja, ich habe schon eine Idee und ich mache die 10 Minuten fertig.
Sonst wüsste ich das nicht, dass es nur noch 10 sind.
Genau. Wenn ich aber denke, so, jetzt habe ich schon 3 Schleifen ausprobiert, keine Ahnung, was das ist und eine Stunde ist rum, dann gib es bitte weiter. Und das kann sowohl zurück an die Dispo sein, als auch dann eben an die Kollegen im Second oder Third Level, je nachdem, wie das strukturiert ist. Und entweder sortiert die Dispo dann zu, okay, das geht jetzt mal in den Bereich, in den Bereich, in den Bereich. Das hängt natürlich auch da wieder davon ab, hat man eine klare Skill-Zuordnung, hat man Teams mit unterschiedlichen Fachbereichen. Oder das geht eben direkt, weil ich weiß im Self-Service, hey, für das Thema ist der Kollege zuständig. Oder wir haben eine Vereinbarung, die und die und die Sachen liegen bei den Kollegen. Es gibt sozusagen eine Kunden- und eine Skill-Zuordnung. Und dann kriege ich irgendwie, also entweder übernimmt es dann der Kollege, die Kollegin, oder ich kriege eine Info, guck mal dahin, mach das mal so und so, den Rest kannst du alleine. Das sind die grundlegenden Spielregeln, die es da aus meiner Sicht braucht. Gerade im, also so, ja, da ist es dann aus meiner Sicht gar nicht so unterschiedlich, ob jetzt Dispo oder Self-Service, weil das, was man auch braucht, sind dann Vereinbarungen, innerhalb welcher Zeit müssen die Kollegen aus einem anderen Team, aus dem Second Level, Third Level, sich zurückmelden, damit sie entweder sagen, hey, ich nehme das Ticket, ich nehme das Thema, oder sagen, ich habe da einen Tipp für dich, mach's so, damit die Kollegen im First Level auch sich darauf verlassen können, dass das irgendwie weitergeht und es nicht liegen bleibt und dann der irgendwie Kunde sich beschwert, etc. Also so eine Vereinbarung intern brauchst du aus meiner Sicht.
Gehen wir mal auf die Sichtweise der qualitativen
Ich würde bei den grundlegenden Modellen gerne noch 2 Sachen ergänzen, wenn ich darf.
Na klar.
Also das dritte System, was ich sehe, was ein Stück weit eine Weiterentwicklung aus dem Self-Service ist, ist ein agiles und rollenbasiertes Modell, wo man, das ist kein reiner Self-Service, sondern eine Weiterentwicklung. Also ich habe im Prinzip schon eine eigenverantwortliche, ich ziehe mir die Tickets und habe da drüber aber eine klare Teamleiterposition, der sagt, wenn das nicht funktioniert, dann steuert der Teamleiter nach und unterstützt bei, hey, du machst mal bitte das und du machst mal bitte das oder das sortiere ich dazu. Also es ist wie so eine Mischung aus Disposition und Self-Service mit dem Fokus auf der Eigenverantwortung und dem Disponieren als Aufgabe beim Teamleiter, Teamkoordinator. Mit irgendwie relativ klaren Prozessen, die diese Regeln, die wir sowohl in der Dispo als auch im Self-Service brauchen, damit es funktionieren kann, auch abbilden und darstellen. Und in meiner Erfahrung stärkt das, ne, das ist ja auch ein Setting, was wir in der UBEGA gut kennen, stärkt das Eigenverantwortung mit den Regeln, dass es auch funktionieren kann. Ja, also, dass es so eine gemeinsame Abstimmung gibt. Und als vierten Punkt, der ja in Systemhäusern auch immer wieder vorkommt und bei MSPs, ist das Projektmanagement. Das ist nicht losgelöst von der Technikersteuerung, dem Ticketdurchlauf zu sehen, sondern es braucht so einen Abgleich. Was machen wir im Projekt? Wie ist das Load Balancing mit den Tickets, die dazukommen? Und wie sieht bei uns Projektmanagement aus? Gerade die Schnittstellen sind da noch wichtig zu beachten. Also das so der Vollständigkeit halber.
Du hast System Variante 5. Die KI schmeißt das irgendwo hin.
Ja,
also wirst du das häufig gefragt. Frage für einen Freund. Wie ist denn das mit KI? Ist das schon da oder sagen alle, ja, das wird das total disruptieren, aber das dauert noch 3 Jahre? Weil du hast es ja als etwas Regelbasierten, egal welche der Varianten, gab es ja immer Spielregeln, ne?
Ja.
In der Ausprägung, die ich für die Variante brauche, dann könnte man ja meinen, naja, das kriegen wir doch auch mit der KI hin.
Ja, also das, was ich noch nicht gesehen habe, dass es nicht heißt, dass es nicht schon gibt, ist wirklich dieses klare Zuordnen, du machst jetzt das. Das machen in meinem Wissen in der Regel noch Menschen oder ziehen sich das. Das, was ich gesehen habe, ist eine Einordnung von eingehenden Tickets, also im Sinne von, hey, hier Priorisierung nach dem und dem und dem und dem. Oder so ein, Achtung, hier ist ein Notfall bei einem Kunden. Das macht KI schon eine Erstzuordnung auf Basis der Skill-Matrix plus dann danach macht es dann der Human in the Loop, wie ich gelernt habe, wie das ja heißt. Und eine Unterstützung der Personen, die es zuordnen. Ich glaube noch nicht so sehr im Self-Service. Da ist es noch nicht so in der Tiefe, in der Intensität angekommen. Ich habe es eher in den Dispositionsmodellen gesehen.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir Human in the Loop nebeneinander sitzend 1 bis 10 Mal als Beschreibung hörten.
Ja.
Die Qualität, egal für welches Modell, ne, jetzt hat sich jede und jeder für irgendein Modell vermutlich im Hier und Jetzt entschieden. Und in gewissen Intervallen könnte man sich ja fragen, fahren wir denn mit dem Modell noch gut, das wir haben? Gibt es mittlerweile andere Möglichkeiten, Weiterentwicklung? Wie auch immer, gibt es Alternativen dazu? Und jetzt habe ich vielleicht eine Entscheidung zu treffen, bleibe ich dabei, verändere ich das Existierende, wie auch immer. Aber das eine ist ja mal zu einer Art objektivierten Bewertung des heutigen Prozesses und der, ja, das kriegen die Richtigen denn das Richtige zur richtigen Zeit zu bekommen. Wie nimmst du das wahr? Ist das etwas, wo die, sagen wir mal, Führungsverantwortlichen für diese technischen Bereiche sich regelmäßig fragen, ist das das richtige Modell? Oder wenn die da sich mal auf eins eingeschossen haben, dann ist das wie der Zahnarzt, den wechsle ich nicht, weil ich nicht weiß, es könnte noch viel, viel schlimmer sein, als es jetzt ist. Also ist das was häufig verändert wird überhaupt oder wo man nur guckt, dass es halbwegs funktioniert?
Also meine Wahrnehmung ist schon, dass das viele beschäftigt, ganz oft verbunden mit so einem, naja, wir müssten ja eigentlich mal noch mehr aufschreiben. Also warum passt die Dokumentation nicht? Warum passt die Leistungserfassung nicht? Also es gibt so bestimmte Indikatoren, die dazu führen, dass die Führungsverantwortlichen sagen, da wäre es gut hinzugucken. Oder unsere Kunden sind nicht so ganz zufrieden. Wir kriegen Reklamationen, auf welcher Ebene auch immer das stattfindet. Also das sind dann schon bestimmte Punkte, die dazu führen, dass sich Teamleiter, Teamleiterinnen, Geschäftsführung damit befasst und sagt, nee, wir passen das an. Auch der Aspekt, wie gut kommunizieren wir mit dem Kunden, senden wir die richtigen Informationen, dass der Kunde da auch weiß, was passiert, in welchem Status das ist, an wo wir stehen, was wir von ihm noch brauchen, führt dazu, dass sich damit auseinandergesetzt wird. Und ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass da so nach dem Motto, nee, das haben wir jetzt und das lassen wir so, weil läuft ja. Also es ist schon so, dass da regelmäßig drauf geguckt wird.
Gibt es eigentlich ein Modell, was zumindest empirisch das überwiegende Modell ist? Und jetzt nehmen mal eine Größenordnung, es hängt, du hast es ja eben auch schon gesagt, die Größe eines IT-Dienstleisters macht ja auch was mit der Notwendigkeit nach Strukturen, Prozessen und eben auch solchen Modellen. Also wenn du jetzt an Unternehmen mit 30, 40, vielleicht 20 bis 40 Mitarbeitenden denkst, würdest du sagen, dass eins der 4 von dir skizzierten Modelle das statistisch überwiegende ist?
Also das, was mir am häufigsten begegnet, ist ein Modell mit einer Disposition oder die Überlegung, führen wir jetzt Disposition ein, ja oder nein, was spricht dafür? Also es setzen sich viele schon damit auseinander, hilft uns das weiter, hilft uns das nicht. Viele haben auch schon Erfahrungen damit gemacht, haben es dann vielleicht auch wieder zurückgedreht, weil es für sie nicht funktioniert hat. Also das ist schon ein sehr, sehr häufiges Modell. Lustigerweise verbinden sich auch solche Modelle. Also es gibt Unternehmen, die haben Disposition und Self-Service, wo ich mich manchmal frage, wie geht das? Und das funktioniert bei denen ganz wunderbar. Und andere, wo es eben dann nicht funktioniert, ich könnte noch nicht mal eine Zahl sagen, wie viele das jetzt sind, die eine Disposition haben. So was mir begegnet von auch den Teilnehmern in Seminaren von Unternehmen ist schon, dass die Disposition ein Schwerpunkt ist.
Und wenn es so eine Prüf- oder auch Veränderungsbewegung gibt, du hast Kunde, Unternehmen und Menschen, die im Prozess arbeiten, eingangs benannt. Nehmen wir den Kunden mal raus, der wird vermutlich nicht fordern, ihr müsst mal auf mehr eigene Verantwortung umstellen. Wenn es aber eine Veränderung in dieser Technikersteuerungswelt gibt, was nimmst du da wahr? Ist das eher eine Führungssicht, die da drauf schaut und sagt, die Kennzahlen stimmen hier nicht, da müssen wir jetzt mal mehr Dispo, weniger Dispo, was auch immer machen? Oder gibt es auch Situationen, wo eben die Menschen, die mit dem Prozess arbeiten, sagen, nee, das funktioniert nicht. Wir hätten das gern anders.
Es sind die Führungskräfte, die da auch ganz klar sagen, das muss hier oder das darf hier anders werden. Wir wünschen uns da eine Veränderung. Zumindest die mir begegnen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch deren Sicht natürlich unterfüttert wird von Mitarbeitenden, die sagen, hey, ich bin hier überlastet, ich habe zu viele Aufgaben, die anderen machen nichts. Oder das passt nicht in der Qualität, wie ich mir das vorstelle und wünsche. Und so, das heißt, wenn ich in einen Teamworkshop gehe, höre ich da schon auch Stimmen von TechnikerInnen, die sagen, na, das darf hier mal auch bitte ein bisschen anders werden. Ganz grundsätzlich taucht das auch natürlich dann auf der Führungsebene auf und die Führungskräfte sagen, ja, wir müssen hier mal drauf schauen, es darf bitte anders sein.
Und wie nimmst du die oder wie unterstützt du ja vermutlich auch, jetzt mal angenommen, es kommt aus der primär zumindest aus der, ob Signale wahrgenommen wurden vorher oder nicht, mag ja gut sein, dann kommt so eine Initiative aus der Führungsebene, ja doch, wir gehen daran an das Thema Technikersteuerung, wir werden da jetzt was verändern. Wie ist es denn? Wie wird die Mitnahme der Beteiligten beachtet? Also haben die ein Vetorecht? Sagen die, verstehe ich gar nicht. Läuft die super.
Ja. Also nochmal einen Schritt vielleicht weiter vorne angefangen. Ich glaube, wenn ich als Führungskraft wahrnehme, wir wollen hier was ändern, ist für mich die zentrale Frage am Anfang, wo sind denn eigentlich die Engpässe? Also was genau von diesem Eindruck, das funktioniert nicht, ist denn, also was steht da dahinter? Wo ist der Engpass? Ist es die Kundenkommunikation? Passt das am Ballbleiben nicht? Also haben wir zwar Regeln, aber keiner setzt sie durch. Ist der Engpass, sind es wirklich alle in meinem Team oder sind es ein, zwei Leute? Also ich würde erstmal als allererstes dahin gucken und sagen, was denn jetzt wirklich Sache? Und dann, und das ist so diese Frage, ne, hat das Team ein Vetorecht? Braucht es ja einen Blick darauf, was wünsche ich mir als Führungskraft für mein Team? Was ist mein Zielbild? Wo will ich da hin? Und dann, wo steht eigentlich mein Team? Was brauchen die denn? Wenn ich mir jetzt beim Thema Eigenverantwortung bleiben, vorstelle, ich habe hier ein Team, die kriegen das alles super gut selber geregelt und machen ihr Ding und sind hoch motiviert und das setzen wir einmal auf und dann ist fertig. Und mein Team ist da gar nicht. Also gar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil vielleicht ganz viele Sachen noch nicht in dieser Ebene vorhanden sind, dass das möglich ist. Dann habe ich sozusagen ein sehr hehres Ziel und mein Team passt nicht dazu. So, und ich glaube, da drauf zu gucken, was brauche ich für Schritte, um meinem Ziel näher zu kommen, ist wichtig. Und dann gebe ich aus meiner Sicht als Führungskraft einen Rahmen vor und nehme da Menschen bitte auch transparent und mit der entsprechenden Kommunikation mit. Und dann kann man ja, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wir wollen in einem bestimmten Zeitraum von 7 bis 18 Uhr als Technikteam erreichbar sein und Probleme für unseren Kunden lösen können. Dann ist das vielleicht eine Zielgabe, die ich vorgebe. Und die Frage, hey, wie stellen wir das denn sicher als Team, kann ich ja mit meinem Team gemeinsam erarbeiten, weil das die sollen es ja umsetzen. Also sie dürfen das ja dann im Alltag tun. Und vielleicht haben die auch nochmal andere Ideen, als ich sie selber hätte. Und sind dann auch stärker daran beteiligt, wenn sie dieses System selber entwickelt haben, das dann auch in die Praxis zu tragen. Also Vetorecht im Sinne von bei den grundlegenden Zielen, die mir vielleicht als Führungskraft, Unternehmerin wichtig sind, da vielleicht nicht so intensiv, mehr in der Frage, wie gestalten wir das, wie ist die Ausprägung, wie machen wir es, da das Team auch zu beteiligen und einzubinden.
Ich finde es gut, dass du auf diese Engpassfrage hingewiesen hast. Ich ergänze einen nur nebenbei. Man kann sich als Führungskraft an der Stelle, also liegt's an die Menschen, der Prozess. Man kann auch einmal in den Spiegel gucken und sich zuallererst fragen, was habe ich hier eigentlich gemacht und was kann ich ändern? Vielleicht liegt es weder an den Menschen noch an den definierten Spielregeln, aber vielleicht an mir. Das ist nicht, manchmal ist eine Gemengelage von all diesen Facetten, aber man darf auch auf sich selbst schauen und nicht nur Erwartungshaltungen an andere äußern. Mhm. Christine, wir haben uns im Vorab, hast du mir die Freiheit gegeben, ein nach Bauchgefühl zu entscheiden, ob wir eine Innovation zum Jahresende braucht dieser Podcast eine Innovation.
Unbedingt.
Und ich habe mir überlegt, wer, wenn nicht du, macht da eine Innovation mit? Das heißt, es gibt jetzt das allererste Mal für die Geschichtsbücher die Runde Mythos oder Wahrheit. Das heißt, ich werde eine These äußern. Christine wird dann, was auch immer, sagen, erstmal bitte schnell die Einkategorisierung, was von beiden ist es? Natürlich ist die Antwort, es ist beides, es ist nichts. Mörb und Mörb, nein, die gibt es beide nicht. Es ist entweder ausschließlich Mythos oder ausschließlich Wahrheit. Wenn du dann noch mit ein, zwei Sätzen dein Votum beschreiben möchtest, mach das oder mach es nicht. Viel Spaß.
Werden wir erleben.
Genau. Also Mythos oder Wahrheit. Erste Frage. Selbststeuerung funktioniert nur mit Top-Profis.
Mythos. Mit den passenden Regeln und einer guten Zuordnung passt das auch ohne.
Mythos oder Wahrheit, diese ganze Dokumentiererei kostet uns nur Geld und bringt nichts.
Auch das Mythos. Es gehört ja zu meiner Leistung als MSP, als Systemhaus, als Dienstleister dazu. Und wenn es dokumentiert ist, können es andere auch nachlesen. Das macht manchmal diesen Wissensbeschaffungsprozess ja viel, viel schneller, als bei dem einen Techniker anzurufen und zu suchen und rauszufinden. Also Mythos.
Alles schlechter als 80% Abrechenbarkeit ist ein großes Versagen.
Ich sage hier nur noch Mythos. Ach, ja, das kommt ja.
Eine Waren aus.
Mist.
Liebe euch alle, Wahrheit.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also auch an der Stelle Mythos. Das kommt ja drauf an, wie viele Aufgaben die betreffende Person parallel dazu macht. Also ist da gerade ein wichtiges internes Projekt? Bildet er sich in einem bestimmten Bereich weiter? Ist es eine fachliche Führungskraft? Ist da interner IT? Was auch immer. Also Mythos.
Dann, jetzt fällt mir spontan noch einer ein. Erstmal kannte Christine die bis heute nicht, das, was sie gerade gehört hat. Jetzt fällt mir einer ein, den ich auch bis vor 10 Sekunden nicht kannte. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht gelingt mir noch einer. Keine Ahnung, wo jetzt das Pendel hinschlägt. KI wird die Technikersteuerung in den nächsten Jahren gravierend verändern.
Das ist jetzt spannend. Wir gehen mal auf Wahrheit.
Ja, ich hab's.
Ja.
Ähm,
Das ist jetzt tatsächlich vor allem ein Bauchgefühl, dem ich da folge. Ich glaube, es kann einen extremen Impact haben, um Eigenverantwortung noch besser möglich zu machen. Werden sehen, ich bin sehr gespannt. Ich bleib mal bei dem Bauchgefühl.
Okay. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das viele Wissen, was du mit allen, die zuhören, geteilt hast.